Pressefreiheit in Gefahr.
Auf 1 zeigt Ihnen, in welcher Stadt die Antifa besonders häufig auf Journalisten einkugelt.
Schockmoment. Ein Berliner sah Selenskyj. Doch was dann geschah, wird er wohl nicht so schnell vergessen.
Und noch mehr Taschengeld für Asylbewerber?
Auf 1 hat nachgefragt. Und eine Antwort aus Thüringen lässt kaum noch Zweifel.
Und damit ein herzliches Hallo, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1.
Dieses Interview ist im politischen Berlin heute Tagesgespräch. Der Abgeordnete Maximilian Krah sprach am Mittwoch exklusiv bei auf 1 über seinen Ausschluss aus der AfD-Delegation im Europaparlament. Darin wollte mein Kollege Martin Müller-Mertens unter anderem wissen, ob in Deutschlands wichtigster Oppositionspartei gegenwärtig ein Machtkampf tobt.
Herr Krah, aus Ihrer Sicht geht es bei diesem Streit also um die Frage, kann man in die ID-Fraktion zurückkehren und damit letztlich zu Marine Le Pen? Aber ganz ehrlich, ist es nicht eigentlich auch ein Richtungsstreit innerhalb der AfD?
Es ist alles. Es ist sicher, Sie können das ja in der Politik nie trennen. Sehen Sie, wofür stehe ich? Das Erste ist, ich glaube, dass wir außenpolitisch als deutsche Rechte sowohl nach Ost wie nach West offen sein sollen. Die Welt der Zukunft wird globaler sein, der globale Süden wird wichtiger. Deutschland muss eine Vermittlungsrolle spielen. Das geht mit Meloni und Le Pen nicht. Das zweite große, ich bin der Meinung, dass die Zeit der Umverteilung vorbei ist und wir müssen wieder Wertschöpfung machen. Ich stehe also für einen marktwirtschaftlicheren Kurs. Und das dritte ist, ich stehe für einen selbstbewussten Kurs. Ich glaube nicht, dass die AfD nach Brüssel geschickt wird, um dann Kompromisse zu machen mit Franzosen und Italienern, sondern sie ist dazu da, um laut das durchzusetzen, was ihre Wähler erwarten, selbst wenn man dafür eben in einer kleineren Fraktion ist. Und das sind meine drei Punkte. Also multipolar statt transatlantisch, marktwirtschaftlich statt sozialistisch und weniger Kompromisse in den politischen Haltungen und dafür in Kauf nehmen, in einer eigenen, kleineren Fraktion zu sein. Und insofern, Sie haben Herrn Aust erwähnt, er kommt aus Thüringen, er hat das Vertrauen der Bundesspitze und da werden diese Fragen offensichtlich anders beurteilt. Ich bin angetreten nicht für mich, ich bin angetreten für eine politische Idee. Ich stehe zu meiner politischen Idee und ich werde mich da nicht verbiegen, auch nicht für eine Frau Le Pen. Und insofern wird diese inhaltliche Auseinandersetzung wird weitergehen und ich bin zuversichtlich genug, die Zeit wird mir recht geben.
Es gibt schwere Vorwürfe gegen Maximilian Krah. Welche das sind und wie der Politiker darauf reagiert, sehen Sie im vollständigen Interview nur hier bei uns bei auf1.tv. In welcher Fraktion werden sich die AfD-Abgeordneten im Europaparlament künftig organisieren? Denkbar wäre, dass sich die 15 Parlamentarier oder jedenfalls ein Teil von ihnen in einem neuen Bündnis organisieren. Nach auf1-Informationen gab es offenbar mindestens seit Wochenbeginn Sondierungen der Rechtspartei SOS Rumänien. Ein Parteisprecher sagte bereits am Montag gegenüber unserem Sender, Zitat, "Wir sind damit einverstanden, mit der AfD zusammenzuarbeiten. In jeder Gruppe, einschließlich einer anderen als der ID. Wir stehen auch bereits mit der AfD in Kontakt." Nähere Angaben machte er nicht. Die AfD hat auf eine entsprechende Anfrage unseres Senders bislang nicht reagiert. SOS Rumänien wurde 2021 gegründet und verfügte bislang über ein Mandat im Senat des Landes. Bei der EU-Wahl am Sonntag konnte die Partei rund 5% der Stimmen auf sich vereinen. Damit ist sie künftig mit 2 Abgeordneten in Straßburg vertreten. Es war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die erst vor wenigen Wochen der angeblich um sich greifenden Desinformation in den sozialen Medien den Kampf angesagt hat. Jetzt scheinen der Ankündigung Taten zu folgen. Denn auf Betreiben der Pharmalobby soll das EU-Parlament die Bezeichnung der experimentellen mRNA-Impfung als Genspritze unter Strafe stellen. Das erinnert an George Orwells dystopischen Roman 1984, in dem er eine Zukunft prognostiziert, in der die Lüge zur Wahrheit und die Wahrheit zur Lüge erklärt wird. Mein Kollege Bernhard Riegler hat sich darüber seine Gedanken gemacht.
Lobbyisten von Pfizer und Moderna setzen sich im EU-Parlament dafür ein, dass mRNA-Injektionen nicht mehr als Gentherapien bezeichnet werden dürfen. Das ist eine Verdrehung der Wahrheit, wie wir sie schon seit Beginn der sogenannten Pandemie kennen. Bereits 2021 definierte der Deutsche Bundestag fälschlich um: Wenn mRNA-Präparate Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten sind, dürfen diese nicht als Gentherapien bezeichnet werden. Doch bereits der Begriff Impfstoff für die experimentellen Genpräparate ist eine Lüge. Nur einige wenige kritische Ärzte und alternative Medien hatten es gewagt, auf diese Tatsachen hinzuweisen. Und das ist es wohl auch, was EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unter ihrem ausgerufenen Kampf gegen Desinformation versteht. Wer künftig noch Tatsachen ausspricht, wird im besten Fall der Fake News beschuldigt, seine Beiträge auf sozialen Medien gesperrt. Bereits weiter ist man in Frankreich, wo Kritiker der Geninjektionen hohe Geld- oder Haftstrafen befürchten müssen. Und in Kanada gibt es gar lebenslängliche Haftstrafen für Kritik an Dingen, die man heute eben nicht mehr sagen darf. Wie in so vielen Bereichen wird auch hier eine Lüge zur Wahrheit erklärt, nur dass bei den Genpräparaten das Leben und die Gesundheit so vieler Menschen auf dem Spiel steht. Schöne neue Welt.
Und immer wieder Leipzig. In Sachsens größter Stadt hat die Antifa Journalisten ins Visier genommen. Das zeigen aktuelle Daten der Behörden, die auf 1 ausgewertet hat. Das Ergebnis: 13 von 15 linksextremistischen Angriffen gegen Medienvertreter seit 2018 ereigneten sich in Leipzig. Jeweils eine Attacke gab es in Chemnitz und Wurzen. In 7 Fällen ermittelte die Polizei wegen Körperverletzung. Weitere 6-mal sogar wegen gefährlicher Körperverletzung. Dies bedeutet, die Opfer wurden entweder durch eine ganze Gruppe von Tätern drangsaliert oder etwa mit einem gefährlichen Gegenstand geschlagen. Beides passt nach Ansicht von Beobachtern genau zum Schema von Überfällen durch die Antifa. Zudem hätte es jeweils einen Raub und einen räuberischen Diebstahl gegeben. Und die Gewaltbereitschaft der linksextremen Szene gegen Journalisten wächst offenbar. So gab es im Jahr 2021 keinen Überfall auf Medienvertreter. 2022 dann bereits 5 und im vergangenen Jahr sogar 6 Angriffe. In dieser Woche waren die Berliner richtig genervt. Denn in der deutschen Hauptstadt fiel der Nahverkehr noch öfter aus, als es die leidgeplagten Einwohner ohnehin gewöhnt sind. Der Grund? Weil der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj zu Besuch kam, galt die höchste Sicherheitsstufe. Und deshalb stellten Busse und Bahnen immer wieder den Betrieb ein. Doch wie haben die Menschen in der 4-Millionen-Stadt diese Tage erlebt? Mein Kollege Roy Grassmann hat sich umgehört.
Wir waren unterwegs und dann hat man gemerkt, dass es, an gewissen Haltestellen einfach nicht mehr befahren wurde.
Na, ich habe halt nur mitbekommen, dass halt sehr viel abgesperrt wurde.
Nee, kaum. Aber das lag daran, dass ich einfach nicht in Berlin-Mitte sein musste und mit der U-Bahn einmal ganz im Süden lang gefahren bin. Deswegen, ich kam in die neuralgischen Punkte gar nicht ran. Deswegen betraf mich das nicht.
Sehr viel Stau tatsächlich. War ein bisschen nervig auf jeden Fall.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe um ein Haar verpasst und hätte ihn vielleicht gesehen.
Wir waren genau in dem Hotel Armut neben Herrn Selenskyj. Ah. Ja, und es war sehr aufregend. So etwa 100 Polizisten mindestens da, 50 Einsatzwagen. Wir hatten also Schwierigkeiten, in unser Hotel zu kommen. Ich finde es natürlich also enorm, weil man also, ruckzuck durchrechnet. Bringt also den Staat wieder mehrere Millionen an Kosten. Und ob das dann immer so sein muss, das war zu bezweifeln. Das wird man sicherlich auch ein bisschen preiswerter machen können.
Die Kleinstadt Uedem in der Nähe von Düsseldorf ist kaum bekannt. Dabei leben die 8500 Einwohner in einem der gefährlichsten Orte Deutschlands. Denn genau dort könnte eine der ersten Atombomben explodieren, sollte die NATO in den Krieg zwischen Russland und der Ukraine hineingezogen werden. Der Grund: bei Uedem befindet sich eines von nur zwei Combined Air Operations Center der NATO in Europa. Also eine Kommandozentrale für den Luftkrieg und damit ein bevorzugtes Ziel für gegnerische Angriffe. Jetzt hat das US-geführte Militärbündnis diese Bilder veröffentlicht. Sie sollen die Arbeit in der Militäreinrichtung zeigen. Und dort wird bereits heute regelmäßig Alarm ausgelöst. Dann steigen NATO-Kampfjets auf, um russische Flugzeuge abzufangen, die ohne bekannten Flugplan oder mit ausgeschalteten Transpondersignalen unterwegs sind. Oft ist auch die Bundeswehr im Einsatz, deren Jagdflugzeuge dafür im Baltikum stationiert sind und dann innerhalb von 15 Minuten starten. Schauplatz ist meist der Himmel über der Ostsee, wo die NATO und Russland eine direkte Grenze haben. Und mit dem drohenden Krieg in Europa beschäftigt sich auch unser heutiges Meldungstelegramm.
Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel zeigte sich offen für die Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine. Er könne sich zum Beispiel die Durchsetzung von Flugverbotszonen über der Ukraine durch die Bundeswehr vorstellen, sagte Gabriel gegenüber dem Stern. Wörtlich äußerte der Sozialdemokrat: Wir werden Russland noch einmal so niederringen müssen, wie wir es im Kalten Krieg mit der Sowjetunion gemacht haben. Der langjährige Abgeordnete und Linkspolitiker Hakan Tas ist aus der Partei Die Linke ausgetreten. Seinen ehemaligen Genossen wirft er in einem Facebook-Beitrag vor, Zitat, jeden Kontakt zur Bevölkerung verloren zu haben. Wörtlich schrieb er, die überhebliche Kaderelite ruft nach jeder verkorksten Wahl dieselben Devisen aus. Eigenen Angaben zufolge will Tas nun einen Mitgliedsantrag beim Bündnis Sarah Wagenknecht stellen. Mit insgesamt 56% spricht sich eine deutliche Mehrheit der Schweizer Bürger gegen die Umsetzung des kürzlich durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erlassenen Klimaurteils aus. Zu diesem Ergebnis kam eine Umfrage mehrerer Medieninstitute. Rund 61% der Schweizer bezweifeln außerdem die Zuständigkeit des EGMR für Klimaschutzfragen. Dieser hatte im April entschieden, dass die Schweiz nicht genug unternehme, um ältere Frauen vor den Folgen des sogenannten Klimawandels zu schützen. Die deutsche Bundeswehr bestellt bei dem Rüstungskonzern Rheinmetall über 1500 Militärlastkraftwagen. Die Kosten für den Auftrag liegen laut der Düsseldorfer Waffenschmiede bei insgesamt 920 Millionen Euro. Das Geld stammt größtenteils aus dem sogenannten Sondervermögen für die Ausstattung der Bundeswehr. Die Fahrzeuge sollen noch vor Ende des Jahres ausgeliefert werden. Der frühere ARD-Studioleiter in Brüssel, Rolf-Dieter Krause, hat die Bundesregierung scharf für ihre Corona-Politik kritisiert. Gegenüber der Schwäbischen Zeitung sagte er, Zitat, wir wissen inzwischen aus den Protokollen des RKI und des Expertenrates, dass die Kritiker der Pandemie-Maßnahmen sehr recht gehabt haben und dass uns Politiker damals belogen haben. Krause äußerte ebenfalls Unverständnis für eine zweite Amtszeit für Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin, denn sie habe, so wörtlich, bei der Impfstoffbeschaffung mit den Milliarden um sich geworfen.
Am 1. Juni fand in Tamsweg im Land Salzburg der alljährliche PATOVAC-Kongress impfkritischer Ärzte statt. Einer der Referenten war der bekannte Impfkritiker und Epidemiologe Dr. Wolfgang Bodak. Der ehemalige SPD-Gesundheitspolitiker warnte schon vor Jahren vor der Dominanz der Pharmalobby und der Allmacht nicht demokratisch legitimierter globalistischer Organisationen wie der WHO. Auf eins hat sich am Rande des Kongresses mit Dr. Wolfgang Bodak unterhalten.
Was sind jetzt konkret aktuell die Ziele der WHO, wenn man das jetzt mal runterbrechen kann?
Die WHO hat sich erstmal die Definitionsmacht für Gesundheit unter Nagel gerissen, sag ich mal. Die hat gesagt, was Gesundheit ist, hat sie gleich zu Anfang an definiert in ihrem im Vertrag. Und das ist der erste Paragraph. Und es war eigentlich so ein ganzheitliches Bild, dachte man, schön. Aber was man nicht gemerkt hat, dass da jemand, der nicht irgendwie demokratisch legitimiert ist, dass der uns sagt, was Gesundheit ist. Und dass der dann immer mehr bestimmt, wie die Gesundheit erkannt werden soll, mit welchen Mitteln man erkennen kann, ob die Leute gesund sind oder nicht. Die Methoden, nicht PCR-Tests zum Beispiel, der sogar die Diagnosen, der hat die Liste der möglichen Krankheiten, wird von der WHO definiert, die ICD-Code. Das heißt, eine Krankheit, die die WHO nicht definiert hat, die gibt's nicht. Und andererseits hat sie zum Beispiel Corona, die Covid-19 definiert. Und das war der positive PCR-Test. Also die bestimmen, was Gesundheit ist, die bestimmen, was Krankheit ist, setzen die Normen und wollen das jetzt kontrollieren und wollen das über die Staaten hinweg auf der ganzen Welt bestimmen und dann auch entsprechend unsere Gesundheit angeblich schützen. Aber dahinter stehen eben diese Interessen.
Und das ganze Interview mit Dr. Wolfgang Bodak sehen Sie wie üblich auf www.auf1.tv. Als hätten sie lediglich die EU-Wahl abgewartet, gehen die Brüsseler Eurokraten schon wieder zur Tagesordnung über. Obwohl migrationskritische Parteien im EU-Parlament gerade stark an Mandaten gewonnen haben, soll die Einwanderungsagenda nun sogar noch verschärft werden. Das zeigen die Pläne der EU-Kommission zum Migrationspakt. Die Inhalte sind schon länger geplant. Aber dennoch wartete die Kommission in Brüssel offenbar die Wahl ab. Denn erst am Mittwoch wurde der Plan dem Straßburger Parlament offiziell übermittelt. Dieser beinhaltet einen sogenannten Solidaritätsmechanismus, der die Mitgliedstaaten rechtlich verpflichtend zur Aufnahme von Asylanten zwingen soll. Mindestens 30.000 Migranten im Jahr sollen nach dem Willen von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jährlich von den Grenzstaaten in weitere EU-Länder umgesiedelt werden. Ob diese wollen oder nicht. Je nach Situation an den Außengrenzen kann diese Zahl aber auch deutlich höher ausfallen. Die Finanzierung dieser Umsiedelungsaktion ist Brüssel übrigens rund 600 Millionen Euro wert. Weil Niederösterreich eine Bezahlkarte für Flüchtlinge einführt, bekommen die Migranten jetzt sogar noch mehr Geld als bislang. Das berichtet das Magazin Profil. Denn aufgrund, wie es heißt, europarechtlicher Vorgaben wurde mit der Neuregelung auch das Taschengeld erhöht. In Monaten mit 30 Tagen erhalten Ausländer daher statt 220 nun 230 Euro. Doch wie ist es in Deutschland? Dort waren die Landkreise in Thüringen Vorreiter der Geldkarte. Führt dieses System auch dort zu noch höheren Sozialleistungen für Asylbewerber? Auf 1 hat nachgefragt, doch die meisten Landkreise haben sich nicht geäußert. Anders im Kyffhäuserkreis. Doch die Reaktion der dortigen Behörden wirkt ausweichend. Wörtlich hieß es gegenüber unserem Sender, es liegen keine gesetzlichen Änderungen über eine Veränderung der Regelleistungen für Asylbewerber vor. Aber eine Änderung der Gesetze gab es auch in Niederösterreich nicht. Im Gegenteil. Die Taschengelderhöhung wird ja gerade mit bestehenden europarechtlichen Vorgaben begründet. Ebenfalls eine Antwort erhielt auf 1 vom Landkreis Greiz. Die dortigen Behörden räumten mit Blick auf die Bezahlkarte ein, die Höhe des ausgereichten Taschengeldes wurde angepasst. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.